Ja, herzlich willkommen, lieber Saidi, liebe Nutzerinnen, liebe Nutzer, zu unserem After-Wiesn-Podcast, wie man Saidi unschwer erkennen kann. Mein Wunsch hat sich ja leider nicht erfüllt. Ich wollte eigentlich gern diesen Karussell-Stimmenverzerrer, dass ich sagen kann, Geld ganz einfach, einfach, einfach. Aber das ist leider nichts geworden. Aber bevor ihr euch jetzt fragt, warum machen die eine Volksfest-Episode, weil wir gestern im Bierzelt ehrlicherweise eine interessante Begegnung hatten.
Genau, das ist heute eine total spontane Folge. Ich sitze hier in Tracht für diejenigen, die es nur hören, den Podcast. Und das haben wir uns gedacht, das war wirklich interessant, weil nämlich wir festgestellt haben, dass am Tisch neben uns gestern Abend ein Strukturvertrieb saß. Ne? Und wer es nicht weiß, Strukturvertrieb sind halt Menschen, die vor allen Dingen auf Provision, Altersvorsorge und andere Produkte vermitteln und in vielen Fällen halt Produkte, die deutlich überteuert sind und letztendlich, da werden wir heute auch drüber sprechen, den Menschen, also ihren Kunden letztendlich, einen Bärendienst erweisen. Und das sind genau die Organisationen, vor denen wir natürlich warnen und vor denen wir auch, bei denen wir auch sagen, ja, im besten Sinne, du wirst es gleich sagen, Emil, dass es einfach viel besser ist, die Sachen selbst in die Hand zu nehmen, selbst zu machen, ganz auch du ausdrücklich, um vor solchen Enttäuschungen solcher Produkte dann bewahrt zu werden.
Genau, da wollen wir natürlich euch, liebe Nutzerinnen, liebe Nutzer, hinbringen, weil bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Ja, fangen wir mal an. Es ist ja eigentlich so ein bisschen, es ist fast schon wie aus so einem, das ist so diese Komik, die das Leben so hat. Also es ist ja so ein bisschen, wir gehen zusammen mit unseren Kolleginnen und Kollegen oder einem Teil davon auf die Wiesn und haben mal Tische reserviert. Und jetzt sitzt halt auf der anderen Seite vom Gang, also quasi gegenüber von uns.
Also 2 Meter entfernt, ne?
Ja, sitzt so ein Strukturvertrieb und die Leute, die erkennen natürlich, Saidi, Hermann war auch dabei, Hermann erkennen die auch. Das ist so ein bisschen natürlich, jetzt sag mal, du bist, keine Ahnung, HSV-Fan. Und musst mit dem Zug irgendwo hinfahren, dann steigst du natürlich genau in den Waggon, der voll mit Werder Bremen-Fans. Die sind alle in kompletter Montur und du stehst da drin und denkst so, ja, ja, super.
Genau, und das hat sich halt, was für uns, glaube ich, dann, deswegen machen wir auch diese Folge, so ein bisschen ein Augenöffner war, diese Strukturvertriebe, Versicherungsvertriebe und so weiter, die gibt es natürlich schon seit vielen, vielen Jahrzehnten. Und für mich war es einfach mal wieder so ein Hinweis, wo ich ja früher, ja, vor 20 Jahren auch mal im Vertrieb gearbeitet habe, dass sich einfach nichts geändert hat. Und für uns aus der Finanzbubble, und das ist für dich, liebe Hörer, vielleicht auch wichtig zu wissen, wir denken so, ja, also das wissen wir doch jetzt alle, dass man sich da super informieren kann, im Internet, bei Finanztipp insbesondere. Man kann irgendwie ganz einfach einen ETF-Sparplan machen zu minimalen Kosten. Man kann sich informieren, welche Versicherungen man braucht, welche Versicherungen man nicht braucht und so weiter. Aber dass eben solche auch großen Vertriebsorganisationen noch existieren und ich glaube auch nicht schlecht existieren, ist halt schon ein deutlicher Hinweis darauf, dass leider ein ganz gehöriger Anteil der Bevölkerung die eigenen Finanzen eben nicht in die eigenen Hände, die machen sie eben nicht selbst. Und wenn du dir jetzt denkst, ja, ich würde da nie drauf reinfallen auf jemanden, der mich da irgendwie vielleicht auf der Straße anquatscht oder der über einen Freund da Kontakt zu mir aufsucht, ja, das mag ja sein und das ist natürlich auch toll, dass das hier in unserer Community wahrscheinlich nicht mehr so oft passiert. Aber ganz deutlich, und das ist unser Anliegen heute, in deinem Umfeld ist die Wahrscheinlichkeit einfach wahnsinnig hoch. Wir wollen mit dieser Folge einfach nochmal sensibilisieren, was da draußen passiert, muss man ganz deutlich zu sagen, wie halt viele letztendlich überteuerte Altersvorsorge und andere Produkte, ganz oft Versicherungsprodukte in Deutschland verkauft, nicht gekauft, sondern verkauft werden und dass das halt eben auch in deinem Umfeld passieren kann. Und wenn du jemand, der dir nahe steht, davor bewahren kannst, dann hast du ihm wahrscheinlich oder ihr einen finanziellen Vorteil wahrscheinlich von Tausenden, wenn nicht sogar Zehntausenden von Euro verschafft. Da kommen wir in dieser Folge sicherlich nochmal drauf.
Man erlebt ja eigentlich auch im Alltag, was das für ein Bombengeschäft ist, wenn man mal so schaut, was für Werbeträger manche von den Anbietern haben. Also das ist ja allein das klassische Anzeichen, also wenn man Geld für solche Gesichter quasi hat,
die kosten, lassen sich schon was kosten, die Prominenten, ne? Wo kommt's her? Der Kunde zahlt's, ja? Das ist immer ganz klar. Die Werbung zahlt am Ende der Kunde.
Das ist ja beim Schokoriegel nicht anders wie bei der Versicherung. Was, glaube ich, wichtig ist, was immer schwer zu verstehen ist, es ist ja nicht jeder Versicherungsvertrieb gleich. Die funktionieren ja alle unterschiedlich. Ja. Es gibt ja auch quasi unabhängige Versicherungsberater, die ich bezahle, also die für mein Honorar tätig werden. Also da Es gibt ja da geschützte Begriffe, es gibt nicht geschützte Begriffe. Das ist ja so ein, ja, es ist eigentlich ein bisschen verbraucherunfreundlich, weil es so schwer zu durchsteigen ist, wer da jetzt was ist. Das ist ja, es ist ja nicht wie bei einem Hausarzt, kann ich erwarten, der ist Hausarzt und nicht Pharmavertreter sozusagen.
Vielleicht müssen wir an der Stelle nochmal auf das grundsätzliche Modell eingehen. Ne? Also der allergrößte Teil, wie allgemein Finanzprodukte, insbesondere Versicherungsprodukte in Deutschland verkauft werden, läuft natürlich auf Provision. Das heißt, im Wesentlichen, ja, ein Versicherungsvermittler, wir gehen gleich noch darauf ein, das kann ein Versicherungsvertreter sein, das kann ein Versicherungsmakler sein, das kann auch eben ein Mitarbeiter eines Vertriebs, eines Strukturvertriebs sein, wird letztendlich auch vorab mit einer Provision dafür vergütet, dass er einen Vertrag verkauft. Das muss man ganz deutlich sagen. Und deswegen sind halt auch viele dieser Produkte, nicht alle, also es gibt ja auch viel mittlerweile schon, wie soll ich sagen, vom Kunden angestoßenen Verkauf sozusagen, ja, dass die Leute halt wirklich ins Internet gehen, ob das jetzt auf einem Vergleichsportal ist oder sonst irgendwo einen Vertrag abschließen. Aber aus meiner Sicht handelt es sich dabei halt eher um kleine Sachen, natürlich eine Kfz-Versicherung. Ja, also da würde ich sagen, das machen schon sehr, sehr viele mittlerweile online. Oder wegen einer Haftpflichtversicherung und so. Aber dann wird schon dünn. Ja, also dann wird schon dünn, was sonst noch was. Und vieles, also gerade eben Altersvorsorge und auch Berufsunfähigkeitsversicherungen übrigens, werden halt nach wie vor verkauft und nicht gekauft, weil das halt, da geht es um die größeren Summen, tun sich die Leute schwer. Und wie du gerade gesagt hast, es ist halt dann auch schwierig für die Leute festzustellen, mit wem sie es eigentlich zu tun haben. Aber grundsätzlich, um nochmal auf das Modell einzugehen, ja, also machen wir mal ein einfaches Beispiel. Ich schließe irgendeinen Vertrag für, sagen wir mal, 100 oder auch 200 Euro Monatsbeitrag, zum Beispiel für die Altersvorsorge ab. Dann bekommt der entsprechende Vermittler eine Abschlussprovision. Jetzt bei diesen Größen, 100, 200 Euro, geht es ganz schnell auch ins Vierstellige rein. Ja, das wäre jetzt nicht ungewöhnlich. Ja, es sind auf alle Fälle mehrere 100 Euro und wahrscheinlich auch für so einen Vertrag dann über 1.000 Euro, hängt davon ab, von Organisationen, ganz vielen verschiedenen Geschichten. So, daran könnte man dich ja fragen, ja, liebe Hörer. Ja, also, wenn du jetzt sagst, berätst du dann Kunden ein, zwei, dreimal, ja, also ich sag mal meistens wahrscheinlich schon mehr als einmal, aber zwei, dreimal. Und dann bekommst du dafür, ich sag jetzt was, 1.200 Euro Provision wäre so ein Beispiel. Hört sich jetzt nicht so nach einem schlechten Stundenlohn an, oder? Und das ist natürlich im Grunde genommen auch das, wie das ganze System funktioniert. Und wo kommt das Geld letztendlich her? Es wird nach und nach von deinem Beitrag, von den 100, 200 Euro abgezogen. Typischerweise über die ersten 5 Jahre. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel 100 Euro Sparbeitrag habe, dann fließen die natürlich nicht direkt irgendwie in Fonds oder in eine Rentenversicherung oder sonst was rein, sondern gerade in der ersten Zeit wird diese Abschlussprovision über die ersten 5 Jahre abgezahlt. Das heißt, da fließt halt deutlich weniger rein. Muss man sich jetzt genauer anschauen. Ne? Vielleicht nur 80 Euro, 70 Euro, irgend sowas in der Richtung. Genau. Übrigens, wenn du als Kunde oder Kundin den Vertrag innerhalb dieser 5 Jahre kündigst oder auch nur beitragsfrei stellst, also nicht mehr einzahlst, dann muss der entsprechende Vermittler und auch die gesamte Vertriebsorganisation einen Teil der Provision zurückbezahlen. Nur mal das, um das mal an der Stelle zu beleuchten. Aber das ist im Wesentlichen, wie das System natürlich läuft. Und das bedeutet natürlich, dass die Vermittlerschaft, das ist ganz gut zu wissen aus Kundensicht, dass man das ein bisschen im Hinterkopf hat, wie die ticken, auf gut Deutsch gesagt, im Wesentlichen für den Abschluss, sprich für die Unterschrift, bezahlt wird und nicht für die Beratung. Da geht es nicht darum, dass die, das würden die natürlich in vielen Fällen behaupten, sagen, ja, wir machen ja da gute Beratung. Mag sein, mag auch nicht sein. Ja. Ich bin da immer gerne gesagt, naja, am Ende geht es halt sehr stark um das Anreizsystem. Ja. Zeig mir das Anreizsystem und ich zeig dir die Ergebnisse. Und es ist, glaube ich, außer Frage, dass viele dieser Organisationen mal mehr, mal weniger, da gibt es schon auch Abstufungen, da reden wir gleich noch drüber, vor allen Dingen auf den Abschluss und den Verkauf ausgelegt sind, weil sie natürlich nicht pro Stunde, wenn man jetzt das vergleichen würde mit einem, ich weiß nicht, mit dem Rechtsanwalt, ja, sage ich jetzt mal, oder auch mit dem Arzt theoretisch, ja, nicht pro Stunde bezahlt werden und es letztendlich egal wäre. Dieses andere Modell, das ich gerade gestimmt habe, dieses pro Stunde bezahlen und so weiter, das wäre eine sogenannte Honorarberatung und die ist halt in Deutschland total selten. Es ist super, super wenige im Vergleich zu den üblichen Vermittlern, die auf Provisionen arbeiten, gibt es sehr, sehr wenige echte Honorarberater in Deutschland.
Und es ist natürlich auch, wenn man sagt, ja, wir machen ja gute Beratung, das hängt ja ganz stark vom Einzelfall, also von der einzelnen Person ab. Und allein über den Faktor passieren halt mit Sicherheit Dinge, die nicht so passieren sollen, weil überall, wo einzelne Menschen handeln, passieren Dinge, die nicht so passieren sollen. Das hat ja, glaube ich, jeder in seinem Beruf. Was glaube ich, wichtig ist, ist so dieses Provisionssystem zu verstehen. Das funktioniert ja eigentlich, ist ja wirklich, wenn man das auf was Banales runterbricht. Jetzt sagen wir zum Beispiel mal, ich überzeug den Saidi, dass er ein Netflix-Abo abschließt. Und dann bekomme ich jetzt theoretisch in diesem Fall, sagen wir, Netflix zahlt mir jetzt dafür 100 Euro, aber die haben ja noch nichts eingenommen. Aber die holen sich natürlich diese 100 Euro zurück, indem halt auf von Saidis Einzahlungen, also du hast ja dann das Abo, geht halt immer ein bisschen Kosten weg und damit bezahlt man dann quasi meine Provision ja wieder rein.
Genau. Der Wichtige ist nur, ich weiß, dass ich da irgendwie, was weiß ich, wo sind wir gerade, 11,99 oder was auch immer, für das Netflix-Abo zahle und die Kosten sind ja weg. Und dann kann es mir sozusagen quasi egal sein, ob du deine Provision davon bekommst oder nicht. Das Gleiche gilt übrigens im Versicherungsbereich jetzt zum Beispiel bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung. Ja, das ist noch eines der Produkte, wo ich sage, das ist weniger schlimm, wenn es verkauft wird, weil wir würden alle sagen, eine Berufsunfähigkeitsversicherung ist wichtig. Dann kann man nur hoffen, dass da auch eine ordentliche verkauft wird. Aber das, Gott sei Dank, wie soll ich sagen, das allgemeine Level von Berufsunfähigkeitsversicherung in Deutschland ist schon sehr gut. Also da werden Gott sei Dank nicht so viele schlechte Produkte verkauft. Und dann zahle ich halt meine, ich sage jetzt irgendwas, 70 Euro Beitrag für meine Berufsunfähigkeitsversicherung und ob der Vermittler dann davon eine Provision bekommt, das Geld ist eh weg. Ja, das sind einfach Versicherungskosten und das ist auch der Grund, warum wir jetzt zum Beispiel beim Thema Berufsunfähigkeitsversicherung von Finanzamt aus sagen, da ist es völlig okay, auch zu einem Versicherungsmakler oder Versicherungsmaklerin zu gehen, die wir ja auch empfehlen, die wir auch getestet haben.
Die halt Standards erfüllen und spezialisiert sind auf genau dieses Produkt, also damit halt da auch gute Dinge passieren sozusagen. Genau.
Der wesentliche Unterschied ist das Beispiel, was ich vorhin erzählt habe, wenn es nämlich jetzt um irgendwelche Sparverträge geht. Typischerweise halt für die Altersvorsorge. Und das gibt es ja in allen möglichen Formen. Das kann eine private Rentenversicherung sein, immer noch sehr häufiges Produkt. Riester-Rente wird aus meiner Sicht nicht mehr viel verkauft, immer noch, aber nicht mehr so viel verkauft. Oder auch Basisrenten, ja, alles mögliche. Also irgendwo, wo Geld angespart wird. Und da würdest du ja auch oder ich davon, als Kunde davon ausgehen, ja, okay, wenn ich jetzt da 100 Euro einzahle, ja, okay, da wird schon ein bisschen Kosten weggehen. Aber was heißt ein bisschen Kosten? Und da ist mir der Punkt, ja, man hat versucht über die Jahrzehnte das sehr viel verbraucherfreundlicher zu machen. Vor 20 Jahren war das noch mehr Wilder Westen, sage ich jetzt mal, als heute, obwohl es da auch schon Vermittlungsprotokolle gab. Und das steht da im Kleingedruckten alles drin. Meine ganz klare These ist aber, die allermeisten Leute entweder verstehen dieses Kleingedruckte nicht oder schauen sie es gar nicht erst an. Denn sonst würden sie nicht solche Produkte in der Masse abschließen. Ich habe mir jetzt mal als Beispiel, war auch interessant zu sehen, gestern auf der Wiesn, ja, wo wir eben die Leute vom Strukturvertrieb getroffen haben, waren nicht alleine. Da war eine mit denen, wie soll ich das jetzt formulieren, befreundete Versicherung oder Mitarbeiter einer Versicherung dabei. Das ist auch etwas sehr Typisches, ja, dass die Vertriebsorganisationen mit den entsprechenden Anbietern, in dem Fall einer Versicherung, ja, die hängen schon sehr eng miteinander zusammen. Ist doch ganz klar, ne? Weil letztendlich bekommt die Vertriebsorganisation ihr Geld von, in dem Fall von einem Versicherer, ja, und die Mitarbeiter beim Versicherer, die hängen, deren letztendlich Arbeitsplätze auch, hängen daran, dass die Vertriebsorganisation, der Strukturvertrieb in dem Fall einen guten Job macht.
Es ist ja eigentlich ein bisschen wie bei Autohäusern. Also wenn ich in ein VW-Autohaus gehe, ist ja für mich klar, dass diese Firma eine enge Beziehung zu VW hat. Die verkaufen beruflich VWs. Vielleicht auch noch was anderes, aber unter anderem.
Klar.
Das Ding ist natürlich da, das ist halt nicht so plakativ. Ich gehe in kein großes Gebäude, wo das Logo dick vorne dran ist. Also
ja, genau. Und ich habe mir jetzt heute Morgen mal, einfach um es mal wieder ins Gedächtnis zu rufen, ein Produkt von dieser Versicherung rausgesucht. Das war jetzt in dem Fall eine Basisrente, also eine sogenannte Rürup-Rente. Das ist jetzt ein Produkt, was gerne, also wir auch bei Finanztipps sagen würden, grundsätzlich kann man mal als Selbstständiger über sowas nachdenken, dann aber auch bitte nur in vergleichsweise kostengünstigen Varianten. Ich rede gleich von einer nicht kostengünstigen Variante. Wird aber, das weiß ich, ja, ganz gerne vor allen Dingen auch an Gutverdiener verkauft, mit dem Argument, da bekommst du eine hohe Steuerrückzahlung und zum Beispiel auch an Studenten. Ja. Also mit dem Argument, ja, Student, du musst dich ja jetzt schon frühzeitig um deine Altersvorsorge kümmern. Natürlich grundsätzlich richtig. Und du wirst ja später mal viel verdienen, also kannst du dir damit sozusagen schon mal die Eintrittskarte sichern. So, dann habe ich mir das, jetzt beim Kleingedruckten, das sogenannte Produktinformationsblatt oder die Kundeninformationsblatt dazu rausgezogen. Ja, und da steht das alles eigentlich haarklein. Nur ein Beispiel, ja, da steht die sogenannte Renditereduktion durch die Kosten. Also, setz mal ganz einfach, da steht auch wörtlich, also praktisch fast wörtlich da drin, wenn die Anlage dieser Basisrente, was in dem Fall 5% macht, na, das wäre jetzt so, da ist ein guter Teil Aktienfonds drin und die laufen so okayisch oder sowas in der Richtung. Dann findet durch diesen Vertrag, durch die Kosten dieses Vertrags, inklusive den ganzen Fonds, was da drin stecken, eine Kostenreduktion um 3,38% pro Jahr statt. Ach, so, und das steht dann auch, steht da wirklich drin. Wenn du 5% mit diesem Vertrag eigentlich machst, dann reduziert dieser Vertrag die Rendite auf 1,62%.
Das heißt, in dem Fall machst du nicht mal mehr den Inflationsausgleich. Genau. Wenn wir jetzt von der Zielinflation von 2% ausgehen.
Ganz genau. Also, muss mal ein bisschen plakativ zu sagen, das ist jetzt natürlich ein bisschen Äpfel mit Birnen verglichen, ja, aber rein brutto gerechnet wirst du wahrscheinlich durchschnittlich mit dem Tagesgeld eine höhere Rendite erzielen. Und das ist ganz klar, dass natürlich mit so einem Produkt jetzt bei 5%, ja, was jetzt, das ist wahrscheinlich kein 100% Aktienfonds dahinter, wirst du es halt nicht schaffen. Und das ist eben der Punkt, wenn man das mal hochrechnet, ja, auf so und so viel Beitrag, 100 Euro, 200 Euro im Monat, oder vielleicht sogar noch mehr. Das Teure sind sogar in dem Sinne nicht mal die Kosten, die Provision, die der Vermittler dann bekommt von, weiß ich nicht, ne, vorhin habe ich mal das Beispiel von 1200 Euro genommen oder sogar noch mehr. Das wirklich Teure ist, was mir an Rendite durch diese Kosten entgeht. Der entgangene Zinseszinseffekt. Der summiert sich nämlich dann, je nachdem, wie viel lange ich da einzahle und so weiter. In dem Fall, in meinem Beispiel, waren es übrigens 30 Jahre, ne? Also bei 30 Jahren hat diese Renditereduktion 3,38% betragen. Der summiert sich über Jahrzehnte auf sicherlich Zehntausende von Euro. Und das ist das dann, was wir zum Beispiel auch in unseren Finanzexpertengesprächen immer wieder feststellen, dass dann uns jemand, also mit uns meine ich jetzt meinem Chefredakteurskollegen Hermann Tenhagen und mir dann sagt, ich habe hier einen Vertrag, da wurde mir mal gesagt, das ist super für meine Altersvorsorge und das passt alles und jetzt ist da also wahnsinnig viel weniger drin. Ich kann mich an so einen Fall erinnern, ich weiß den Ausgang wieder, aber die Dame hatte sozusagen den Eindruck, ja, ich bekomme hier also einen sechsstelligen Betrag raus und jetzt ein paar Jahre vor der Rente sind nur 50.000 Euro in dem Vertrag. Jetzt kann man sagen, 50.000 Euro sind schlecht, aber das reicht halt in aller Regel für die Altersvorsorge nicht. Und sie hatte sich ganz offensichtlich darauf verlassen, dass dieser Vertrag ihr eine gehörige Zusatzrente verschafft.
Ist natürlich auch so ein, also man unterschätzt es ja, weil der Zinseszinseffekt ist ja wahnsinnig schwer greifbar. Es ist ja hinten raus eine ganz steil ansteigende Kurve. Und was man halt nicht sieht, diese 3,38%, die schmelzen mir ja von oben einfach diese Kurve zusammen. Also es ist ja wirklich wie dann bei so einem Schneehaufen in der Sonne, der halt einfach immer kleiner wird, weil ja alles Geld, was ich ja Jahr für Jahr an Kosten zahle, ich zahle ja nicht hinten raus auf einmal Kosten. Das wäre ja eigentlich der günstigste Fall,
wenn ja, ich sozusagen. Vergleichsweise günstig, ja, wenn ich dann Gewinn gemacht habe und davon zahle ich. Aber natürlich nicht, weil der Vermittler nicht 30 Jahre auf seine Provision warten will.
Das ist ja wie bei der Vorabpauschale. Der Staat will ja jetzt Geld und der Vermittler will natürlich, jeder will jetzt Geld. Wir wollen
Die Analogie ist gefährlich. Aber du hast aber vom Prinzip her hast du schon recht. Und was ich daran, da muss ich jetzt dran denken, eben an eine der Diskussionen mit den Strukturvertriebsmitarbeitern gestern, wo mir dann entgegengerufen wurde, so, wir haben doch alle unsere Existenzberechtigung ohne uns, also sprich ohne den Strukturvertrieb, würden ja viele Leute gar nichts machen. Das mag im Kern erstmal auf den ersten Blick sogar wahrscheinlich so stimmen. Die sprechen viele Leute an, die sich nicht dran trauen an das ganze Thema Altersvorsorge. Ja. Aber wenn man sich überlegt, wie einfach es ist, einen ETF-Sparplan und ein Tagesgeldkonto parallel noch aufzusetzen und wie die Kosten dann aussehen, ne, wir reden hier von mehr als ein Zehntel der Kosten. Weil wir haben gerade gesagt, da findet eine eine Reduktion um 3,38% statt. Wir wissen alle, Depot ist umsonst und ein ETF-Sparplan oder ein ETF kostet halt irgendwie 0,3%, wenn wir von einem weltweiten Aktien-ETF reden. Ja, das lässt sich gar nicht fassen. Und insofern ist es natürlich ein Scheinargument, weil letztendlich müssen wir natürlich zu wünschen, dass man die Leute darüber aufklärt, ja, du musst dich um deine Altersvorsorge kümmern, aber wie wir das hier auch bei Geld ganz einfach natürlich und bei Finanztipp insgesamt propagieren, du kannst das völlig selbst, total simpel, zu einem absurden Bruchteil der Kosten. Ja.
Und es ist ja, man muss ja trotzdem auch sagen, also man kann da natürlich dieses Argument ins Felde führen, dass man sagt, naja, die Leute würden ja sonst nichts machen, aber damit sagt man ja, der Markt ist defekt.
Ja, der ist auch defekt. Ne? Also solange dieses System so, das Provisionssystem so funktioniert, wird es immer der Anreiz sein, sozusagen Produkte zu verkaufen, die ja mindestens mal, wie soll ich sagen, nicht angemessene Kosten haben. Und vor allen Dingen, ich glaube, die Enttäuschung besteht halt darin, dass zum einen trotz aller Protokolle, die bei so einer Beratung unterschrieben werden, trotz aller Kundeninformationsblätter und so weiter, die Leute das nicht wirklich kapieren. Aus meiner Sicht bin ich ganz sicher, das haben wir halt von total vielen Nutzerinnen und Nutzern, wie viel sie da zahlen und noch viel dramatischer, und das ist eben, um das nur zu betonen, wie viel diese Kosten, die am Anfang weggehen, sie nach Jahren und Jahrzehnten an Rendite, an Zinseszins kosten. Das ist eigentlich das eigentlich Dramatische. Und dann stellt man irgendwie fest, so, ja, da fehlen halt Zehntausende von Euro in so einem Vertrag, von dem ich irgendwie ausgegangen war, dass die mal zustande kommen.
Ich würde sogar im Umkehrschluss sagen, es gibt aber einen Markt, der eigentlich nicht defekt ist. Weil wenn wir jetzt sagen, dieser ganze Vertrieb würde über Nacht aufhören zu existieren, die Leute, die quasi da, ich sag mal, rein beraten werden, was abzuschließen, die würden sich ja trotzdem umschauen. Die haben ja ein schlechtes Gewissen. Deswegen schließt man ja ab. Aber es gibt ja genügend andere Akteure auf dem Markt, die ja andere Lösungen anbieten. Also zum Beispiel, wenn wir auch auf die ganzen Depotanbieter schauen, also Scalable Capital und so Finanzen Net Zero, aber auch, ja, Trade Republic ist eine Riesenmarke inzwischen, auch die Direktbanken mit ihren ETF-Sparplänen. Also es gibt ja andere Spieler auf diesem Markt, die einfache, durchschaubare Lösungen anbieten. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn dieser Vertriebsanreiz wegfallen würde bei den Leuten, dass das zusammenbrechen würde. Das glaube ich nicht, weil die Motivation der Leute ist da und sie würden halt vielleicht dann einen Schritt weitermachen.
Ich glaube, das ist natürlich immer ein großes Argument von Seite des Vertriebs sozusagen, dass es zusammenbrechen würde. Das ist ja auch, warum so ein Provisionsverbot keine Chance hat, weil man sagt, dann würde ja die Altersvorsorge und insgesamt die Vorsorge-Landschaft irgendwie zusammenbrechen. Ich glaube das auch nicht. Was natürlich richtig ist, dass leider man dann sieht, dass viele Leute, ich sage es mal ganz deutlich, schon immer noch sehr bequem und ja ängstlich sind, was das Thema angeht. Ne? Also ich glaube auch, dass die allermeisten grundsätzlich schon wissen, dass man was für die Altersvorsorge tun sollte. Klar gibt es dann einen signifikanten Bevölkerungsanteil, die fragt, wo soll ich das dann, was soll ich denn, ne? Ich kann es mir nicht leisten. Wobei ich dann sage, naja, also man kann schon auch im Alltag vieles machen, um dann halt, schon klar, dann geht halt vielleicht kein hoher Sparbeitrag, aber dass ich irgendwo 100 Euro zumindest mal zusammenkratze, die ich auch zur Seite lege, das ist in vielen Fällen nicht bei allen, um Gottes Willen. Ne? Wir haben natürlich auch Niedrigverdienersektor in Deutschland und so weiter, wo das einfach schlichtweg nicht möglich ist. Ja? Aber ich glaube schon, dass es auch in Einkommensschichten, sage ich mal, die jetzt nicht richtig gut sind, es möglich ist, da ein bisschen was zu machen für die Altersversorgung. Und gerade dann, und das ist eigentlich der Witz, gerade wenn ich mir jetzt vom Mund wirklich 100 Euro abspare, ja, sag, ich gehe nicht so oft feiern, ich kaufe mir nicht so gute Klamotten und so weiter, damit ich meine Altersvorsorge bestreiten kann. Gerade dann ist es halt extrem wichtig, das ist jetzt mal mein Beispiel, dass diese 100 Euro im Monat möglichst effektiv für mich arbeiten. Anders gesagt, dass da nicht Tonnen von Euro an Provisionen und Abschlusskosten und so weiter draufgehen. Denn ja, man muss ja auch sehen, wir reden jetzt hier sehr viel über Vermittler und deren Provision. Einen nicht geringen Teil dieser ganzen Kosten kassiert wiederum ja der Anbieter. Ja, das muss ja man auch sagen. Also die ganze Organisation von Versicherungen, aber auch von Banken. Ja, wir haben jetzt hauptsächlich von Versicherungsprodukten geredet.
Nochmal so ein bisschen, was glaube ich wichtig ist bei den Vermittlern, also den Leuten, die Fußarbeit erledigen, dann quasi an der Front des Vertriebs.
Genauso wird es übrigens auch immer erzählt. Ja? Ihr seid die Richtigen an der Front, ihr macht die harte. Ja.
Okay. Worauf muss man da schauen? Es gibt ja verschiedene Berufsbezeichnungen. Also es gibt wahnsinnig viele in Deutschland. Ich glaube, die größte Gruppe sind gebundene Versicherungsvertreter.
Die klassischen Versicherungsvertreter.
Wir haben es heute früh rausgesucht, über 100.000.
Genau. Also muss man insgesamt sagen, wir haben insgesamt jetzt, das sind jetzt nur Versicherungsvermittler. Das heißt, wir reden noch nicht davon, dass du irgendwie einen teuren Aktienfonds in der Bank angeboten bist oder irgendwelche Zertifikate dir vermittelt werden. Wir reden erstmal nur von den Versicherungen.
Also alles, was in der Bank passiert, ist außen vor.
Ist erstmal außen vor, ne? Weil tatsächlich, also das ist auch hier in der Summe nicht drin, dass natürlich manche oder viele Versicherungsprodukte auch über die Bank vertrieben werden. Das heißt, da ist der Angestellte, der Bankangestellte, der das dann vermittelt. Der übrigens, das ist immer auch intransparent. Es kann sein, dass der einfach eine Provision bekommt, ja, wie ein normaler Vermittler. Es kann aber auch sein, dass der schlichtweg einfach unter Druck steht von seinem Chef oder seiner Chefin, du musst jetzt so und so viele, ich weiß es nicht, ne, so und so viele Versicherungsprodukte, so und so viele Bausparverträge, so und so viele Fondsgeschichten im Monat oder in der Woche oder so weiter verkaufen. Sonst bist du deinen Job los oder du kriegst eine Gehaltskürzung oder wie auch immer. Also da gibt es ganz unterschiedliche Systeme. So, jetzt machen wir uns ein bisschen voran. Oder ich habe mich voran. Ja, das waren jetzt so diese Bankmitarbeiter. Wir reden jetzt aber wirklich von den weitgehend entweder Selbstständigen oder so Halbselbstständigen, also Versicherungsvermittlern da draußen. Und das sind immer noch, aktuelle Zahlen sind das hier von der IHK, über 180.000 in Deutschland. Und da ist meine ganz klare Tendenz, so viele bräuchte es nicht. So viele bräuchte es schlichtweg einfach nicht, weil die natürlich ganz oft auch in konkurrierenden Organisationen arbeiten. Und dann hast du völlig zu Recht gesagt, von diesen 180.000 ist der weit überwiegende Teil, über 100.000 sind noch immer sozusagen klassische Versicherungsvertreter. Ne? Ob das jetzt ein Vertreter für eine Allianz ist oder für eine R&V und für wen auch immer. Ja.
Das sind quasi die, die ich, in der Regel kennt man sie vom örtlichen Sportverein, von der Werbebank.
Genau, zum Beispiel.
Das ist dann,
hat auch ein Büro um die Ecke und diese ganze
Geschichte. Da ist dann Markus Schmidt oder so, genau. Vertreter von Versicherung XY, hat dann Büro.
Genau.
Das ist der Klassiker.
Sozusagen. Und da kann man natürlich auch überhaupt kein pauschales Urteil darüber fällen, weil auch da trifft es zu, was du vorhin gesagt hast, da mag man mal an einen guten und mal an einen weniger guten geraten. Der eine nimmt sich mehr Zeit für Beratung, der andere nimmt sich weniger Zeit für Beratung. Der eine, muss man auch ganz sagen, hat es wirtschaftlich vielleicht nötiger, ja, einen Abschluss durchzudrücken. Und der andere kann auch mal darauf verzichten, auch mal so etwas sagen wie, Frau Schmidt, bleiben Sie mal in der gesetzlichen Krankenversicherung. Ich glaube, das ist langfristig für Sie die bessere Lösung. Und das ist immer mein Lieblingsbeispiel. Ne? Da ging es dann um die Frage, versichere ich mich gesetzlich oder privat? Nur rein vom Anreizsystem her. So eine private Krankenversicherung beträgt die Provision in vielen Fällen mehrere tausend Euro. Das heißt, wenn der das so sagen würde, hat der in dem Moment für seine Familie, seine eigenen Kinder, wie auch immer, auf mehrere tausend Euro Provision verzichtet. Und das musst du dir erstmal leisten können.
Ja.
Nicht mehr und nicht weniger.
Oder ist ja auch jemand, der seine Miete zahlen muss.
Ja.
Es gibt echte, oder das Haus abzahlen muss, was auch immer. Es gibt echte, knallharte Anreize, so zu handeln, wie man handelt.
Ich will da auch nicht falsch verstanden werden, ne? Dass immer, wenn es um dieses Thema geht, sozusagen, heißt dann gerne, Saidi sozusagen stellt da irgendwie Leute an den Pranger. Ich stelle das System an den Pranger. Das System ist das Problem, weil es zu schlechten Ergebnissen auf Seiten der Verbraucher führt.
Was ist dann bei diesen ganzen Berufsbezeichnungen? Was ist quasi die Person, die mich so, also die ich dafür bezahle und die mich unabhängig berät? Welcher von denen ist das?
Ja, letztendlich kaum jemand, muss ich schon sagen. Das wären tatsächlich nur Honorarberater im Versicherungsbereich, tatsächlich die Versicherungsberater, von denen es ganz wenige, also wenige hundert nur in Deutschland gibt, die eben da auf Honorarbasis arbeiten. Und die Versicherungsberater ist tatsächlich ein geschützter Begriff, die auch keine Provision annehmen dürfen.
Das heißt, ich kann den auch fragen und er wird mir das exakt so
beantworten. Genau, den könnte ich jetzt zum Beispiel befragen, ja, soll ich mich privat oder gesetzlich versichern, dann wird er mir da eine Einschätzung geben. Kann man natürlich, wenn man auch so jemanden zugeht, vorher einen Preis verhandeln oder zumindest wissen, was verlangst du denn in der Stunde und so weiter. Genau. Sagt übrigens noch, also man muss ja immer schauen, natürlich gibt es qualitative Unterschiede zwischen verschiedensten Beratern, also sprich von der Fachkompetenz her und vom Fachwissen her, ist gar keine Frage. Aber ich vertrete ganz klar die Meinung, zunächst mal muss man sich klar machen, mit welchem Anreizsystem derjenige arbeitet, wie der halt sein Geld verdient. Und ich glaube, wir müssen eine Gruppe noch klar machen. Na gut, okay, also jetzt haben wir gesagt, es gibt die klassischen Versicherungsvertreter, die arbeiten in der Regel für eine Versicherung. Dann gibt es auch Versicherungsvertreter, die für mehrere Versicherungen arbeiten. Dann gibt es eben, wie wir vorhin erzählt haben, diese großen Vertriebsorganisationen, ob die jetzt Strukturvertriebe sind oder nicht, spielt jetzt an der Stelle erstmal noch gar keine große Rolle, die oft damit werben, dass sie halt viele Versicherungen in der Auswahl haben, die unterschiedliche Sachen da vermitteln kann. Das ist richtig, aber die Produkte sind halt trotzdem in aller Regel ziemlich teuer. Und dann, jetzt kommt noch eine weitere Gruppe, das sind auch über 40.000 in Deutschland noch, die Versicherungsmakler. Und die Versicherungsmakler nehmen halt für sich in Anspruch, dass sie auch per Gesetz, ja, auf Seiten des Kunden stehen, als Sachwalter des Kunden. Du beauftragst letztlich einen Makler, für dich eine gute Berufs- und Fähigkeitsversicherung abzuschließen. So, das ist grundsätzlich auch richtig, ja. Und das bedeutet natürlich auch, dass ein Versicherungsmakler nicht an eine einzelne oder auch mehr, also bestimmte Versicherung in dem Sinne gebunden ist. Aber es ist wieder eine Frage des Anreizsystems. Wie verdienen nämlich praktisch allermeisten Versicherungsmakler ihr Geld, naja, eben doch dann über Provision.
Es ist ja nicht wie beim Immobilienmakler, wo normalerweise der Besteller bezahlt. Also wenn ich jetzt sage, ich will einen Immobilienmakler und der sucht mir eine neue Hütte, dann bezahle ja ich den, weil ich ihn bestellt habe. Den Versicherungsmakler, den bezahle ja nicht ich, obwohl ich ihn bestellt habe.
Ja, genau. Also ich sage mal so, wenn ich denn tatsächlich auf den Versicherungsmakler zugehe, jetzt zum Beispiel eine BU zu kaufen, das sage ich jetzt mal so, dann ist das grundsätzlich, deswegen sage ich ja, das ist ja grundsätzlich okay, da wie gesagt, die Kosten sind eh weg und wenn er eine Provision bekommt, ja. Aber bei Sparvorgängen und insgesamt vom Anreizsystem ist halt dann leider der Versicherungsmakler in einem veritablen Interessenskonflikt, und das meine ich so, dass er einerseits einen Job, guten Job für den Kunden machen will, andererseits halt von insbesondere den Versicherern bezahlt wird. Und dann Interessenskonflikt, ne? Also was rate ich jetzt dem Kunden? Zu Produkt A oder zu Produkt B oder auch mal nichts abzuschließen, wenn ich schon weiß, dass jetzt in meinem Beispiel Produkt A die höhere Provision bezahlt. Jetzt würden die wahrscheinlich sagen, ja, ich vermittle oder ich rate zum besseren Produkt, was das auch immer soll, ja. Aber was tatsächlich besser ist für den Kunden, gerade bei Versicherungsprodukten, die gerne auch mal, ich denke jetzt an so Kombinationen wie die Basisrente, die Rückrente, von denen wir vorhin gesprochen haben, in Kombination mit einer BU, was schon ein komplexer Vertrag ist und in vielen Fällen keine gute Idee ist. Das ist für einen Laien, der sich ja jetzt in die Hände so eines, in dem meinem Beispiel Versicherungsmaklers begeben hat, total schwer zu durchschauen. Und das ist eigentlich, da steckt wieder das eigentliche Problem drin. Durch dieses Anreizsystem, durch dieses Provisionssystem ist die ganze Sache auf der Kundenseite undurchsichtig. Du weißt schlichtweg nicht, an wen du gerätst. Selbst wenn der sich dann quasi ausweist, ich bin Versicherungsvertreter, ich bin Mitarbeiter eines Strukturvertriebs, ich bin Versicherungsmakler, okay, dann weißt du das, aber du weißt immer noch nicht, da ist eine Informationsasymmetrie drin. Dieser Berater, dieser Vermittler weiß viel mehr als der Kunde und insbesondere weiß er natürlich, an welchen Produkten er mehr verdient und an welchen weniger.
Ja, ja. Ist natürlich, also was ich mitnehmen würde, was generell für die Leute wichtig ist, ist, wir raten ja immer sowieso immer Absicherung und Sparen voneinander zu trennen. Also ja, das nie zu verbinden, auch wenn einem Versicherungsvertreter sowas raten wird, das Dinge ja unnötig kompliziert macht und man kettet Dinge aneinander, die man nicht aneinander ketten sollte.
Ja.
Und naja, was ist so der nächste Schritt, der daraus erfolgt, ist natürlich einmal sich immer selber zu informieren, keine Produkte abschließen, die man auch nicht verstanden hat. Aber es wirft natürlich uns auch so ein bisschen darauf zurück, weil man jetzt natürlich sagen könnte, ja, aber Finanztipp empfiehlt ja auch Produkte. Aber ich würde sagen, der Unterschied ist natürlich einmal ganz klar, in unseren Ratgebern, also die diese Produkte erklären, da wird ja das gesamte Kleingedruckte auch erklärt. Also was sind auch Probleme von den jeweiligen Produkten? Wir haben das ja ganz oft, wir haben ja letztens erst eine Folge gemacht zu Trade Republic, wo wir immer auch dafür einstecken müssen, warum wir jetzt quasi die, ja, nach unserer Ansicht kleineren Baustellen in bestimmten Sachen so breit treten, damit es die Leute halt verstehen. Und naja, bei uns ist doch das Entscheidende auch, wie die Empfehlungen zustande kommen und wann, wo irgendwie, wie überhaupt eine Vergütung stattfindet.
Wir ticken da einfach komplett anders, weil wir an die Fragen rangehen, was du, Emil, privat mit deinem Geld und ich, Saidi, privat mit meinem Geld am besten machen sollten. Und das kann man, glaube ich, ganz einfach daran ablesen, an einem ganz simplen Beispiel. Natürlich könnten wir als Finanztipp sehr viel mehr, sehr, sehr viel mehr Geld verdienen, wenn wir sehr vielen Leuten raten würden, in die private Krankenversicherung zu gehen, also Werbung dafür zu machen, dass sobald du die entsprechende Gehaltsgrenze, also ein Gutverdiener bist, natürlich in die private Krankenversicherung gehen solltest. Dass wir sehr stark zu Bausparvertragen reden sollten, weil mit denen kauft man sich ja einen niedrigen Zins ein, in Anführungszeichen. Oder wir zu aktiven Investmentfonds raten würden, weil die ja angeblich über lange, also in der Zukunft sozusagen, eine bessere Performance liefern als die dummen, in Anführungszeichen, dummen ETFs, die zum Beispiel in einer Börsenkrise keine Absicherung bieten und so weiter. Machen wir natürlich alles nicht, ja. Und da an diesen drei einfachen Beispielen kann man erkennen, sagen wir es ganz deutlich, wir verzichten da auf Einnahmen, wir verzichten auf Umsatz, jetzt alles für Finanztipp gesprochen, weil es natürlich nicht die beste Empfehlung wäre in den allermeisten Fällen. Ausnahmen, ja, bestätigen die Regel, aber für die allermeisten Leute sind jetzt zum Beispiel eine PKV oder auch eine ein Bausparvertrag wahrscheinlich nicht die beste Idee.
Und ich denke, es ist halt auch wichtig zu sehen, was dahinter steht. Also Finanztipp ist ja, kann man sagen, normales Unternehmen. Wir arbeiten bei einer normalen Firma, aber Finanztipp ist ja Teil der gemeinnützigen Finanztipp-Stiftung.
Ja.
Und die ist eben, also ist ja auch eine sehr, sehr strenge staatliche Aufsicht gebunden und sie ist gemeinnützig. Das heißt, die Finanztipp-Stiftung, die will sich nicht den nächsten Porsche kaufen oder so. Der einzige Zweck dieser Stiftung ist ja ihre Aufgabe, und das ist ja die Finanzbildung in Deutschland zu stärken, bis in alle Ewigkeit fortzuführen.
Ja.
Und alles quasi, wenn wir dürfen ja auch nicht entgegen diesem Zweck handeln. Das ist ja auch nicht der Sinn von dem Ganzen. Also
genau. Und da kann man sich fragen, warum wollen wir dann vielleicht auch, machen wir quasi Werbung für uns und warum wollen wir denn irgendwie schon schauen, dass Leute sozusagen bei uns sich informieren und dann auch über die entsprechenden Empfehlungen, auch ja, die Affiliate-Klicks sozusagen, sich entsprechend damit eindecken. Weil so eine Erfahrung wie gestern Abend, ja, unsere Begegnung auf dem Oktoberfest uns natürlich zeigt, ja, wir machen schon einen ganz guten Job, aber es ist noch so viel zu tun, weil viel zu viele Leute von solchen Vertriebsorganisationen, Vertrieblern in entsprechend zu teure Produkte reingelotst werden. Und das Schlimme, würde ich mal sagen, am Ende ist noch, und das habe ich wirklich auch schon so oft erlebt, ja, auf der einen Seite sind es die Euros, die Kosten, die weggehen und dann der entgangene Zinseszinseffekt. Aber noch viel schlimmer ist dieses Gefühl nach Jahren und Jahrzehnten, wenn du so einen Vertrag gehabt hast, ausgenutzt, für dumm verkauft worden zu sein, komplett enttäuscht zu werden und natürlich extreme Zukunftsängste dann zu haben. Weil das Geld fehlt halt einfach. Ja. Und diese Erfahrung zu machen, das habe ich eben bei vielen Nutzerinnen und Nutzern von uns schon erlebt, das ist eine Katastrophe. Die Leute haben veritable Ängste und haben natürlich auch dann Angst, jetzt nochmal einen Fehler zu machen, wo sie festgestellt haben, aus diesem Vertrag wird nicht das, was mir immer versprochen ist. Ich habe gedanklich vor 2 Jahrzehnten an meiner Altersvorsorge einen Haken gemacht und jetzt stelle ich fest, oh.
Es war umsonst.
Oder ja, umsonst nicht, aber es fehlt halt einfach massiv was und ich habe ein veritables Problem. Ja. Und jetzt muss ich irgendwie schauen, wie ich das noch wieder hinkriege.
Würde ich sagen, abschließend ist einfach wichtig, dass die Leute vorsichtig sind. Gerade auch zum Beispiel, wenn sich vielleicht ein Schulfreund von früher mal wieder meldet und sagt, hast du schon mal über deine Rente nachgedacht? Das ist ja so der klassische Weg rein.
Klassiker.
Da halt vorsichtig sein, ansonsten möglichst viel selber machen. Und falls ihr so irgendwas abgeschlossen habt, wo ihr euch fragt, sollte ich das wirklich haben, schaut einfach mal in die Shownotes, wie ihr am Expertengespräch bei uns für die Unterstützerinnen und Unterstützer teilnehmen könnt. Da könnt ihr Saidi oder Hermann auch eure Fragen stellen.
Ganz klar, und ich will noch sagen, ja, also nochmal, natürlich ist es hier ein sehr pauschales Urteil über dieses Provisionssystem in Deutschland und natürlich gibt es Vermittler da draußen, die wirklich einen guten Job machen, ja. Aber das Problem, und da sind wir als bei Finanztipp halt einfach ganz klar auf eurer Seite, es ist von außen für den Verbraucher total schwer zu erkennen, ja, an wen man da gerät, ob der jetzt wirklich in Anführungszeichen mir was Gutes tun will. Und dann kann man sich fragen, was hat er denn für Produkte überhaupt zur Verfügung, die er mir verkaufen kann oder sie mir verkaufen kann. Aber es sind ja leider ist da in der Vermittlerschaft der männliche Anteil sehr, sehr, sehr hoch. Oder ist es halt jemand, der wirklich gute Verkaufstricks auf Lager hat und letztendlich mich nur ausnehmen will.
Und dann kommen wir, Wiesen, hin oder her, wie üblich, zu unseren Fragen von unseren Nutzerinnen und Nutzern. Und zwar kommt die erste von Hey Travel With Me. Hey Saidi, wie findet ihr den S&P 500 im Gegensatz zum MSCI World?
Also der S&P 500 ist der Aktienindex, der die 500 größten amerikanischen US-Aktiengesellschaften umfasst. Und die sind, glaube ich, praktisch ausschließlich fast vollständig auch im MSCI World vorhanden. Weil natürlich, das ist ja bekannt, der MSCI World so einen hohen US-Anteil hat. Und insofern, warum sollte ich erstens dann ein S&P 500 nehmen, wenn ich diese Unternehmen, diese Aktien im MSCI World trotzdem drin habe, da aber nicht so stark gewichtet sind. Und zweitens, wenn ich den schwerpunktmäßig auf einen S&P 500 setzen würde, würde ich ja noch viel stärker nur auf die US-Wirtschaft setzen. Das ist jetzt aus meiner Sicht keine totale Katastrophe, weil wir ja auch immer argumentieren, dass die US-Wirtschaft sehr stark international verkoppelt und vernetzt ist. Aber es macht dann schon Sinn, bei einem MSCI World immerhin, großen Ordnung, 30% noch was anderes, Europa, Japan und so weiter, drin zu haben, um etwas mehr Streuung zu haben, abgesehen davon, dass wir ja auch noch andere Welt-ETFs wie ein ACWI oder ein FTSE All World empfehlen, wo dann der US-Anteil noch mal ein Stück weit geringer ist. Aber jetzt nur auf den S&P 500 zu setzen, dafür gibt es aus meiner Sicht keine Notwendigkeit schlichtweg.
Und die zweite Frage, super Nutzername, der Username ist einfach nur Chef. Das ist auf jeden Fall ziemlich chefmäßig. Und er will wissen, hey Saidi, was passiert denn mit dem Riester-Guthaben im Todesfall? Verfällt es? Kann man es ausgezahlt bekommen, auf eine andere Person oder einen anderen Vertrag übertragen? Und kann das jeder Erbe oder nur der Ehepartner? Er hat noch gefragt, dann bräuchte es ja zum Beispiel einen eigenen Vertrag, damit das Geld im Todesfall nicht weg ist.
Also das ist ziemlich kompliziert. Ich versuche es mal kurz zusammenzufassen. Man muss unterscheiden, sind wir noch in der Ansparphase, also während noch in den Vertrag eingezahlt wird oder eingezahlt werden kann, oder wird der Vertrag bereits, Rentenphase bereits ausgezahlt? Solange wir in der Ansparphase sind, also ganz pauschal vor 65, vor 67 im Todesfall, ist das Geld nicht weg. eine gute Nachricht. Die Frage ist, kann es auf einen anderen Riester-Vertrag übertragen werden? Das ist in der Regel der Fall für einen Ehepartner oder Ehepartnerin. Der kann, der oder diejenige kann übrigens zu dem, also nach Todeszeitpunkt, übrigens auch noch einen eigenen Riester-Vertrag abschließen und dann das Geld kann dahin übertragen werden. Da ist die Antwort, warum ich keinen eigenen Riester-Vertrag habe. Das könnte man dann immer, könnte man in diesem schlimmen Fall immer noch machen. Und das wäre tatsächlich förderunschädlich. Also in dem Fall wären dann würden auch die Zulagen und Steuersparnisse und so weiter behalten. Wenn das förderschädlich übertragen wird, also auf irgendwie Kinder zum Beispiel und so, dann wird tatsächlich dieser staatliche Anteil dem Vertrag abgezogen, aber das Geld ist dann immer noch da. So. In der Rentenphase sieht das ganz anders aus. Da hängt es davon ab, ob da eine sogenannte Rentengarantiezeit, tolles Wort, ne, zum Beispiel das bei so versicherungstechnischen Geschichten, die schwierig sind, vereinbart worden ist. In den meisten Fällen gilt die bis 85 typischerweise. Und dann wird an die Hinterbliebenen, eben meist den hinterbliebenen Ehepartner, die Rente bis zu diesem Zeitpunkt auch ausgezahlt. Aber mal ganz deutlich, sagen wir mal, da ist eine Rentengarantiezeit bis 85 vereinbart und ich sterbe als Riester-Besitzer mit 87. In dem Vertrag sind aber noch, ist jetzt realistisch, weiß ich nicht, 20.000 Euro drin, die sind weg. Die fallen der versicherten Gemeinschaft zugute, wie das dann so schön heißt. Also allen anderen.
Genau. Damit sind wir auf jeden Fall am Ende von unserer Folge. Vielen Dank dir, Saidi. Vielen Dank dir, liebe Nutzerinnen, liebe Nutzer, fürs Zuhören oder Zuschauen. Und wir würden uns natürlich freuen, falls du uns eine gute Bewertung da lässt, wenn dir die Folge gefallen hat. Ganz egal, wo du unseren Podcast hörst oder schaust. Bis zum nächsten Mal.
Genau, bis dann. Tschüss.